Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Jetzt machen wir aber erstmal gleich weiter mit Jörg Jakob. Jörg Jakob hat ein Büchelchen geschrieben, das nennt sich jetzt, wo es fertig ist, Klick 99 Miniaturen. Das ist erschienen in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung. Die Konnewitzer Verlagsbuchhandlung. Man muss sie eigentlich kaum noch vorstellen in Leipzig, aber trotzdem sind ja auch ein paar Leute hier, die vielleicht gar nicht aus Leipzig sind. Konnewitzer Verlagsbuchhandlung ist, würde ich sagen, eine der renommiertesten und jedenfalls unter Leuten, die Literaturklasse finden, beliebtesten Buchhandlungen in der Stadt. Sie wurde schon 1990 gegründet in Konnewitz. Ich stelle sie jetzt ein bisschen länger vor und werde am Ende sagen, warum. Die Verlagstätigkeit dieser Buchhandlung geht zurück auf eine Samizdat-Zeitschrift namens Snowboy, die Ende der 80er in der DDR erschien. Das erste Produkt des Verlages nach der Wende war dann eine Zeitschrift namens Konnewitzer Kreuzer, aus der, man ahnt es, dann das Stadtmagazin Kreuzer geworden ist, sehr bald. Die ersten Bücher der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung sind 1992 erschienen. Der Verlag hat sich mit Belletristik, Lyrik, Kunst, Regionalliteratur und illustrierten Büchern profiliert. Die Bücher sind bekannt und gerühmt für ihre tolle Ausstattung und dafür, dass sie handwerklich so gut gemacht sind und sind oft schon mit dem Preis der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet worden. Bisher sind in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung 200 Bücher erschienen. Einer der bekanntesten Autoren zu Beginn war Wolfgang Hilbig. Einer der bekanntesten in jüngerer Zeit ist wahrscheinlich Clemens Meyer, von dem letztes Jahr in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung eine Erzählung erschien. Man sieht daran, dass auch etablierte Autoren, die schon lange bei großen Publikumsverlagen veröffentlichen, sich dem Verlag immer noch verbunden fühlen und ihn unterstützen. Ich rede so lange über die Konnewitzer Verlagsbuchhandlung, weil sie nicht nur von den unabhängigen Verlagen, die hier bei der UV-Lesung vertreten sind, eine der ältesten Verlage ist, sondern sie hat genau heute auch ihren 25. Geburtstag. Ja, tolle Sache. Jetzt zu Jörg. Jörg ist ein bisschen älter. Jörg Jakob ist 1964 in Glauchau in Sachsen geboren, hat Schriftsteller typische Berufe gehabt wie Polsterer, Bausoldat und Hilfspfleger und hat dann 1998 mit, lass mich ausrechnen, 34, also als altes Sack, ein Studium am Literaturinstitut hier in Leipzig begonnen. Heute lebt und arbeitet er als freier Autor in Leipzig. Für seine Texte hat er verschiedene Auszeichnungen und Stipendien bekommen. Im mitteldeutschen Roman erschien vor ein paar Jahren sein, das war das erste Buch, oder?
Das erste und das zweite.
Genau, ich will aufs erste raus. Sein erstes Buch erschien im mitteldeutschen Verlag und es trug den Titel Das Veneta-Riff, von dem Untertitel hieß es Roman in 20 Erzählungen. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen, wenn wir über die kurze Form reden. Klick 99 Miniaturen, das sind Momentaufnahmen von Situationen und Erinnerungen, oft ziemlich melancholisch. Und wenn mehr Platz am Rand wäre, würden manche wahrscheinlich auch als Gedicht durchgehen, oder?
Da können wir noch drüber reden.
Okay, dann fang doch mal einfach an zu lesen, Jörg.
Danke, Prof. Guten Abend. Das Buch, diese 99 Miniaturen, das ist in drei größere Abschnitte unterteilt. Ich lese zuerst einige aus dem ersten Abschnitt. Das sind Texte, die aus einem großen Konvolut an Kurzprosa, die über einen langen Zeitraum entstanden sind, wir ausgewählt haben. Im zweiten Teil, zu dem ich dann komme, sind es Texte, die sich mit Erinnerungen mit Kindheitslandschaften beschäftigen, die auch ganz konkret oftmals verortet sind. Da gibt es dann also Namen wie Alte Lichtensteiner Straße, Multentalbahn und solche Dinge. Also die sächsische Provinz, in der ich aufgewachsen bin, spielt da eine Rolle. Und im dritten Teil, der ist eher etwas experimenteller und streift auch die Grenze zur Lyrik an manchen Stellen. Kleine Städte. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, warum ich mein Leben in Kleinstädten verbringe, obwohl doch meine Penthouse-Wohnung in New York mein Jugendtraum war und später ein Bauernhaus im Spessart. Aber wo bin ich? Aber wohin ich auch bisher gegangen bin, auf unerklärliche Weise kam ich noch jedes Mal in einer typischen Kleinstadt an. Man kann ihnen nicht entgehen. Kleinstädte sind überall. Kleinstädte sind die Mitte von allem. Kleinstädte sind, um genau zu sein, das Auge des Hurrikans. Lebt man in einer Kleinstadt, ist alles möglich. Man kann so tun, als würde man die Frau nicht kennen, die einem jeden Morgen beim Bäcker an der Ecke begegnet. Man kann sagen, ich bin nirgendwo. Man kann sagen, es gibt keine Zeit. Man kann sagen, einmal gehe ich weg. Am Morgen hört man Hähne krähen und zur Raschauer Hupen und Sirenen. Vielleicht denkt man dann am Abend, sind Kleinstädte die einzige Wirklichkeit. Vielleicht gibt es Bauernhäuser nur auf Postkarten und Gemälden. Vielleicht gibt es nicht einmal New York. Traum. Im Fast Food an der Hauptstraße haben sie eine Leinwand aufgehängt. Trickfilme laufen nonstop. Gerade sind Fische zu sehen, die durch eine bunte Unterwasserwelt schwimmen und sprechen können. Ich esse eine Pizza Frutti di Mare und schaue zu. Es ist die übliche Geschichte, ein kleiner Fisch, der sich listig und tapfer gegen die größten Karpfen behaupten kann. Die Kassiererin neben der Essensausgabe feilt ihre Nägel und wartet stoisch auf das Ende der Schicht. Die Bäume von heute. Vor 12 Jahren habe ich diese Straße zum ersten Mal auf dem Stadtplan gesucht, einen Zettel mit deiner Adresse in der Hand. Die Straße gefiel mir. Eine stille Straße mit Bäumen und mit Schatten auf Fußweg und Mauern. Die Bäume sind heute noch da. Damals, vor 12 Jahren, saß im Hauseingang eine Taube. Unter ihr breitete sich eine Lache Blut aus. Sie saß ganz still und ich stand still und wir sahen uns an. Auf der anderen Straßenseite gibt es jetzt ein Restaurant. Beliebter Freisitz im Schatten der Bäume, Lachen, geschäftiges Personal. Das Haus, in dem du wohntest, verhüllt ein Baugerüst. Die Tür steht weit offen, die Treppenstufen sind staubig. Schnee im November. Die Wintersonne ist eine aufgeschnittene Zitrone hinter Milchglas und im Park steht eine Armee von Baumgespenstern schwarz und still. Bald wird es dunkel und ich gehe in meinem Zimmer wieder auf und ab und denke, ich wollte, der Schnee käme oder es wäre Frühling. Ich wollte, es wäre Frühling oder der Schnee käme endlich. In der Nacht beginnt es zu schneien. Der Schnee fällt still, es schneit und ich liege bewegungslos, um ihn nicht zu verscheuchen. Ich bin noch nicht so lang da. Jedes Mal, wenn ich weggehe, finde ich Hühnersporen vor meiner Tür. Ich setze mich auf die Treppe vor meinem Haus und betrachte die Hühnersporen. Das ist etwas, was mich immer wieder ganz durcheinander bringt. Wie kommen diese Hühnersporen vor meine Tür? Die Hühnersporen sind nur vor meiner Tür zu sehen. Es ist, als wäre eine Herde Hühner vom Himmel gefallen und hätte vor meiner Tür eine Art Ballett aufgeführt. Läuft sich alles zurecht, sagt die Briefträgerin und drückt mir eine Zeitung in die Hand. Läuft sich alles zurecht. nach oben. Der Mann auf dem Hochhausdach breitet seine Arme wie Flügel. Er steht ganz nah am Rand. Jetzt stößt er sich ab und springt. Schnell wird er kleiner und kleiner und verschwindet zwischen den Wolken. Das hat er bestimmt nicht gewollt. Ja, ich springe jetzt etwas in den zweiten Abschnitt. Und lese aus diesen überwiegend sehr persönlichen Erinnerungstexten. Eisengerd. In der Tordurchfahrt hoch oben an der Wand hing das ausgestopfte Krokodil und der gewaltige Knochenschädel eines Büffels. Dahinter war die weite Fläche des Hofes zu sehen, an dessen Rändern Gebirge emporwuchsen. Ein Gewirr rostiger Rohre, ausgebrannte Autokarosserien, gusseiserne Herde, verbogene metallische Objekte aller Formen und Größen. Kaum zu ertragen und doch von unwiderstehlicher Anziehungskraft war der betäubende Gestank von Knochen und Häuten, die aus dem städtischen Schlachthof kamen und hier zu Bergen aufgetürmt lagerten. Papier und Glas, wellige Pappen, Kartonagen, riesige Lumpenbündel, zusammengepresste, zuvor zu Streifen und Fetzen zerrissene Stoffabfälle und Altkleider. Der Besitzer des Hofes wurde Eisengerd genannt. Und mein Großvater wurde mir vollends zur mythischen Gestalt, als er mir einmal befahl, am Tor auf ihn zu warten, während er mit Eisengerd in dessen Büro unerforschliche Geschäfte besprach. Transmission. Gern beobachtete ich meine Mutter, wenn sie an der Nähmaschine arbeitete, den Kopf gebeugt, die Hände stoffraffend, die Füße auf dem Pedal auf- und abwippend und den rehbraunen, geflickten Lederriemen, der diese Bewegung nach oben auf ein glänzendes Metallrad übertrug. Auf dem Tisch breitete meine Mutter Schnittmusterbögen aus. Ich sah sie als Landkarten und versuchte in ihnen die Topographie unseres Ortes und der Umgebung zu erkennen. Der große Halbbogen war der See, eine schraffierte Fläche der Wald, gestrichelte Linien, geheime Wege, für die man Zaunlücken und Pfade am Rande der Schrebergärten kennen musste. Unbekanntes Objekt. Im Schuppen des Großvaters fand ich einen merkwürdigen schwarzen Gegenstand, der mich an einen Hut erinnerte. Ich hatte aber einen derartigen Hut noch nie gesehen. Das konnte mir auch keiner sagen, ob es sich um einen Hut handelte. Es war ein spitz zulaufender Kegel mit einem breiten, eckigen Rand. Aufsetzen konnte ich ihn nicht. Er war zu groß für meinen Kopf. Aber nicht nur für meinen Kopf, sondern auch für den des Vaters und wohl sogar den des Großvaters. Da es keine Erklärung für die Funktion des Objektes gab, stellte ich mir vor, dass es einmal einen riesenhaften Vorfahren gegeben haben musste, von dem nur dieser schwarze Hut geblieben war. Alte Lichtensteiner Straße. Eine staubige Piste, ungepflastert, unbefahrbar und unbegehbar, dass sie mitten durch das Sperrgebiet führte. Manchmal gingen wir ein Stück auf dieser Straße entlang, über Gräben und schlammige Senken und folgten Spurrillen von Kettenfahrzeugen. An einigen Stellen standen noch Obstbäume am Straßenrand und im Herbst ließen sich Äpfel und Birnen finden. Die aßen wir dann am Rand eines großen Sandkastens, in dem die fremden Soldaten Geländestrukturen eingezeichnet hatten und kleine Panzer aus bemalten Holzstückchen auf ihren Einsatz warteten. Bis nach Liechtenstein kamen wir nie. Auch glaubten wir gar nicht an die Existenz des Ortes, der noch hinter dem Wald liegen sollte. Das Bild aus der Wohnung meiner Großeltern, zwei Männer mit Rucksäcken und Wanderstöcken, die diese Straße entlang gehen, winzig vor dem Panorama der Landschaft. Und ein letztes dazu. Freital Ost. Rote Staubwolken schweben zwischen Häusern und nahen Bergen. Sieben Tauben fliegen über einen namenlosen Bach. Der Mann mit der roten Mütze hebt die Kelle und pfeift. Schrilles Pfeifen, viel zu laut. Und jetzt gehe ich noch mal kurz in den letzten Abschnitt. Traum 2. Ein Schulfreund wohnte in einer Straße, die als Einbahnstraße ausgeschildert war und den Namen Hoffnung trug. Die Erinnerung erweckt in mir heute die Vorstellung einer Straße, die sich kontinuierlich verengt. Wenden ist nicht möglich, aber die näher rückenden Häuserwände veranlassen mich, immer langsamer zu fahren. Fast bleibe ich schon stehen, wildes Huben in meinem Rücken erwartend, um den Moment hinauszuzögern, an dem ich unweigerlich jene Stelle erreichen muss, an der mein Fahrzeug zwischen den Häusern stecken bleibt. Überraschung. Es ist unglaublich, aber ich bin der einzige Gast in diesem Hotel. Sie kochen jetzt gerade für mich und einer der Kellner knipst die farbigen Lämpchen über den Tischen an und aus, um mich zu erheitern. So etwas habe ich mir schon immer gewünscht. Vielen Dank.